Super Science Me.
Willkommen zur November-Ausgabe von Super Science Me Wissenschaft und Fiktion. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier, die gemeinsam mit der Super Scientific und Super Non-Scientific Community diese Sendereihe gestaltet. Der Titel der heutigen Sendung ist Supercalifragilisticexoplanetarisch. Exoplaneten und ihre unaussprechliche Anziehungskraft sind das Thema dieser Sendung. In der folgenden Stunde wird die Physikerin und Wissenschaftsjournalistin Tanja Traxler Einblicke in die aktuelle astrophysikalische Exoplanetenforschung geben. Der Philosoph Lukas Schmutzer hat sich mit einer der spektakulärsten und populärsten exoplanetarischen Fiktionen beschäftigt. Über diese Sendung verteilt hören wir 5 philosophische Skizzen zu dem Film Interstellar. Einen kritischen Gegenpunkt zu dieser eskapistischen Fantasie, den Planeten Erde zu verlassen und in den Weiten des Alls eine neue Heimat zu finden, setzt die Biologin und Klimawandelforscherin Helga Kromm-Kolb. Sie erklärt, welche Art der Wissenschaft und auch welche Art der Fiktion sie sich angesichts der gegenwärtigen Umweltsituation wünscht. Zuallererst einmal aber, was ist ein Exoplanet? Als einen Exoplaneten bzw. extrasolaren Planeten wird ein planetarer Himmelskörper bezeichnet, der nicht im Einfluss der Gravitation unserer Sonne steht. Der also nicht wie Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun um den Zentralstern kreist, den wir Sonne nennen. Während bereits in den 1980er Jahren die ersten Exoplaneten entdeckt wurden, entwickelt sich die Exoplanetenforschung erst in den letzten Jahren und dank neuer Beobachtungs- und Berechnungstechnologien und damit verbundener Entdeckungen zu einem der spektakulärsten Feldern der Astrophysik.
Aktuell steht man bei ca. 3600 entdeckten Exoplaneten, wobei es jetzt auch auf das Ausstrahlungsdatum ankommt, weil jeden Tag neue Exoplaneten entdeckt werden. Und je nachdem, wie streng man jetzt das Kriterium für Habilität definiert, sind von den 3600 Exoplaneten nach manchen Definitionen einige Dutzend habitabel und bei den restriktivsten Definitionen 15. Also von allen 3600 entdeckten Exoplaneten nur 15.
Wir hören die Physikerin Tanja Traxler. Sie hat sich vor allem in ihrer Tätigkeit als Wissenschaftsjournalistin ausgiebig mit dem Thema Exoplaneten beschäftigt und erklärt, nach welchen Kriterien ein Planet als habitabel gilt, also als potenziell von Leben bewohnbar.
Also das ist ja so eine typische physikalische Definition. Man nennt halt einen Planeten habitabel, potenziell habitabel, wenn er in der habitablen Zone liegt. Und das ist in erster Linie ein bestimmter Abstand vom Mutterstern. Nur weil er in diesem Abstand liegt, heißt das natürlich noch nicht, dass da tatsächlich Leben stattfinden muss. Aber das ist auch wieder so eins dieser Dinge, die man halt von der Erde gelernt hat, dass auf der Erde Leben sehr vielfältig stattfindet. Also es findet bei extremer Hitze statt, bei extremer Kälte, es ist bei extremen Lichteinfall und auch ganz dunkel, ganz tief im Meer. Es gibt eigentlich kaum Regionen auf der Erde, die nicht von Leben bewohnbar sind. Und daraus schließt man halt, oder das ist halt der aktuelle Konsens, dass man davon ausgeht, dass Leben sozusagen nicht sehr wählerisch ist, was die habitable Zone angeht. Also sofern es Wasser gibt, ja, ist es schon mal eine wichtige Zutat für Leben. Da ist aber halt auch wieder die Schwierigkeit, weil wir derweil nur Leben auf der Erde kennen. Man weiß jetzt nicht, wenn man 5 habitable Planeten nebeneinander hat, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Das ist vollkommen ungeklärt, ja, ob die Wahrscheinlichkeit 1 zu 5 ist, dass dann auch wirklich Leben entsteht, ob die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1000 ist oder 1 zu 1 Million oder ob in so gut wie jedem habitablen Planeten auch irgendwann Leben entsteht, ja. Es scheint nur so zu sein, dass wenn einmal wo Leben entsteht, dass es sich dann ausbreitet und auch mit widrigsten Bedingungen sich arrangiert.
Neben der Habitabilität gibt es in der Physik aber auch einen weiteren Index, um die potenzielle Bewohnbarkeit eines Planeten zu beschreiben.
Weil das mit der habitablen Zone jetzt keine total scharfe Definition ist, oder dann auch sehr verschieden schlecht vergleichbar ist, weil es eben von der Größe vom Mutterplaneten abhängt, von Temperatur, von der Größe vom Stern, gibt es dann noch so einen Earth Similarity Index, ESI. Das ist eine Möglichkeit, mathematisch die Bewohnbarkeit, das Bewohnbarkeitspotenzial eines Planeten zu erfassen. Und dieser ESI-Wert liegt zwischen 0 und 1. Und 1 wäre eben sehr vergleichbar mit der Erde. Also er wird errechnet aus der Größe des Planeten und aus seinen Bahndaten. Und in unserem Sonnensystem hat der Mars den höchsten ESI-Wert mit 0,64. Das heißt, der Mars ist der erdähnlichste Planet in unserem Sonnensystem und eben damit der wahrscheinlichste Kandidat, um in unserem Sonnensystem außerhalb der Erde Leben zu finden.
In der Exoplanetenforschung geht es also schnell einmal um das mögliche Finden von extraterrestrischem Leben. Wo wird das am wahrscheinlichsten vermutet?
Das ist was, wo sich auch die Spitzen der Astrophysik streiten. Also mir hat Paul Hertz, der Astrophysik-Chef von der NASA ist, erzählt, dass er eine Wette laufen hat mit einem Kollegen, ob zuerst am Mars Leben entdeckt wird oder auf einem anderen Planeten oder Exoplaneten. Und Hertz sagt nicht am Mars. Der, mit dem er die Wette laufen hat, muss man auch sagen, leitet, glaube ich, das Mars-Programm in der NASA. Insofern ist er gut beraten, an Leben am Mars zu glauben. Und seine Argumentation, und so sind dann halt ganz viele Argumentationen in der Astrophysik, ist einfach wahrscheinlichkeitstheoretisch.
Der Mars ist also ein guter Kandidat für extraterrestrisches Leben. Aber in den Weiten des Alls findet man aktuell immer mehr Exoplaneten mit ähnlichen Eigenschaften. Und so steigt statistisch die Chance, Leben eher außerhalb unseres Sonnensystems zu finden. Auf diese Wahrscheinlichkeit wettet auch der Hollywood-Film Interstellar.
Wenn wir von fernen Planeten und seltsamen Phänomenen im Weltraum hören, so löst das in uns eine Faszination aus. Dieser Faszination begegnen wir heute gleichermaßen in der Science Fiction wie in der Forschung. Für die Forschung ist ja nochmal zu unterscheiden, inwiefern die Forschungsarbeit selbst durch solche Begeisterung und Verwunderung angetrieben wird und inwiefern auf einer ganz anderen Seite damit versucht wird, öffentlichkeitswirksam Werbung zu machen. Da ich diese Faszination nun fast mein ganzes Leben lang teile, habe ich mich irgendwann zu fragen begonnen, ob sie durch bestimmte Worte, Modelle oder dergleichen uns nicht greifbar werden kann. Das ist sozusagen selbst eine Forschungsfrage. Es richtet sich nur nicht in die Ferne, sondern eher auf unsere Kulturgeschichte zurück. Fündig geworden bin ich in einem kurzen autobiografischen Text von Adalbert Stifter. Er heißt »Mein Leben« und spannt einen Bogen von den kleinsten Sandkörnchen der Erde bis zu den Grenzen des körpererfüllten Raumes. Und dazwischen findet er das Leben wieder, welches er an Kindheitsszenen erforscht. Also unser Leben zwischen Sandkörnern und der Leere des Alls. Ich glaube, mit dieser Konfiguration wird uns unsere Faszination um einiges greifbarer, also mit der Vorstellung des Menschen, unseres Lebens, in dieser unfassbaren und an fast allen Orten lebensbedrohlichen Leere, auf der Suche nach einer Art Festigkeit, nach einem Halt, den er in einem anderen Leben erhofft und welchen er zuerst in seinen Eltern sucht. Und ich halte das jetzt eigentlich für einen genialen Zug, wenn Christopher Nolan in seinem Film Interstellar unsere Faszination nicht nur bedient, sondern eine mit der von Adalbert Stifter konstruierten, vergleichbare Konfiguration entwirft. Erinnern wir uns, der Film beginnt bei einem sandigen Bücherregal in einem Kinderzimmer und nimmt uns tatsächlich mit bis zu den Grenzen des körpererfüllten Raums, wie sie die Physik heute zu denken imstande ist. Natürlich, der Film ist vor allem aus Versatzstücken des Genres gebaut. Wer die Science Fiction kennt, kennt auch vieles im Film, ohne den Film kennen zu müssen. Aber die Konfiguration, die der Film aus diesen Versatzstücken erarbeitet, weist über diese Versatzstücke hinaus. Man könnte das auch so formulieren, dass der Film nicht nur ein Kind der Science Fiction ist, sondern zugleich ein Lehrer derselben, weil dieses Genre, wie ich meine, durch ihn etwas gelernt hat. Was dieses Etwas ist, möchte ich in 5 kurzen Skizzen erarbeiten, wobei die 5. Skizze eine Projektion darstellt, die aus den vorangegangenen Skizzen konstruiert wird. Also ich spreche hier in einem Gleichnis zur darstellenden Geometrie, die aus verschiedenen Perspektiven eines Objekts schließlich eine plastische Darstellung konstruiert. Ähnlich möchte ich aus 4 verschiedenen Perspektiven eine Plastizität aufzeigen, die uns, wie ich meine, neue Möglichkeiten weist. Erste Skizze. Das schwarze Loch, das Gargantua heißt, funktioniert im Film als Deus ex machina. Die Konflikte des Films spitzen sich zuletzt derart zu, dass die Handlung kein gutes Ende mehr nehmen kann. Das Raumschiff ist schwer beschädigt, die Familie zerrüttet, die Menschheit kann nicht mehr gerettet werden. Da braucht es das, was im griechischen Theater ein Gott aus der Maschine erledigte. Ein höheres Prinzip, das auf die Bühne gehoben wird auf das es diese Konflikte löse, die dazwischen Eltern, Kindern, Brüdern, Schwestern oder Nachbarn entflammt sind. Dieses höhere Prinzip legt Interstellar in das Innere von Gargantua, in das Innere eines schwarzen Loches. Das ist bemerkenswert, weil damit zwei Traditionen verknotet werden. Denn die zeitgenössische Physik erhofft sich mit einem Blick in ein schwarzes Loch eine Übersicht über ihre eigenen, auseinanderklaffenden Probleme zu erlangen, welche Quantenphänomene und Gravitation betreffen. Interstellar nimmt also einen Ort der Hoffnung der theoretischen Physik und handhabt ihn als eine Funktion, die in der Tradition der Dramatik verwendet worden ist, um Familien, Ehe- und Nachbarschaftsstreitereien aufzulösen.
Das war die erste von 5 philosophischen Skizzen zu Interstellar von Lukas Schmutzer. Nun zurück zur Astrophysik und zu Tanja Draxler, die die Überraschungen der aktuellen Exoplanetenforschung zusammenfasst.
Die letzten 25 Jahre an Exoplanetenforschung haben im Wesentlichen 3 Überraschungen zutage gebracht. Das erste ist, dass man mittlerweile weiß, dass die meisten Exoplaneten einen Durchmesser haben, der zwischen dem der Erde und dem von Neptun liegt, also relativ klein. Das ist also ein viel kleinerer Durchmesser, als durchschnittlich in unserem Sonnensystem vertreten ist. Außerdem war überraschend, viele Exoplaneten zu finden, die gar nicht an einen Zentralstern gebunden sind, sondern ganz frei durchs All schweben. Also man weiß auch gar nicht, wie viele es von denen gibt, weil dadurch, dass sie keinen Zentralstern haben, kann man sie weniger gut beobachten, kann man auch schlecht bis gar nicht die Atmosphäre erforschen. Aber möglicherweise gibt es von denen sogar so viele, wie es Exoplaneten gibt, die an einen Stern gebunden sind. Und das dritte, was überrascht hat, war die Entdeckung von Gasplaneten. Also in der Exoplanetenforschung, man geht immer mal von der Erde aus und man überlegt sich, was hat man alles von der Erde gelernt, was man umlegen könnte auf andere Planeten. Und nachdem die Erde viel Gestein und Metall beinhaltet, ist man davon ausgegangen, dass das wahrscheinlich bei den meisten Planeten so sein wird. Das ist aber überhaupt nicht so, sondern es gibt eben viele kleine Gasplanete, die überhaupt nur aus Wasserstoff und Helium bestehen.
Die in den letzten Jahren spektakulärste oder zumindest am spektakulärsten dargestellte Entdeckung war die des Planetensystems TRAPPIST-1.
Weil man da halt sehr viele potenziell bewohnbare Planeten auf einem Fleck hat. Das heißt, wenn man sich entschließt, dorthin eine Mission zu machen oder Teleskope zu bauen, die speziell dafür ausgerichtet sind, das System zu beobachten, hat man halt gleich mehrere Kandidaten, die in Frage kommen. Und man richtet die ganze Technologie nicht nur für einen Exoplaneten aus, mit dem das dann steht oder fällt.
TRAPPIST-1 ist 40 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das kann noch als astronomische Nachbarschaft gelten, wie Tanja Draxler erklärt. Der Zentralstern des Planetensystems ist ein sehr kleiner roter Zwerg, um den 7 Planeten kreisen, 4 davon in der habitablen Zone. Es gibt einen weiteren Grund, warum sich die Planeten von TRAPPIST-1 besser beforschen lassen als zum Beispiel der 10-mal nähere Proxima Centauri b, der erdnächste Exoplanet ist, der in der habitablen Zone liegt.
Der Vorteil an TRAPPIST-1 gegenüber Proxima b ist, dass die Planeten von TRAPPIST-1 vor ihrem Stern vorbeiziehen, deswegen kann man die Atmosphäre analysieren durch Spektroskopie und muss dazu nicht hinfahren. Also es reichen gute Beobachtungen.
Von der Erde aus gesehen ziehen die TRAPPIST-1-Planeten also vor ihrem Stern vorbei und man kann durch die Veränderung der Helligkeit, die so erzeugt wird, Einsichten über ihre Größe und ihre Eigenschaften gewinnen. Dies zeigte, dass TRAPPIST-1 verglichen mit unserem Sonnensystem sehr unterschiedlich ist.
Ja, das ist auch noch interessant. Also sind ja, soweit man jetzt weiß, 7 Planeten, die um TRAPPIST-1 kreisen. Und die haben ganz andere Zyklen als unsere Erde. Also sie benötigen 1,5 bis 12,4 Tage, um ihren Stern zu umrunden. Und sie haben eben auch einen viel geringeren Abstand zu ihrem Stern als die Erde zur Sonne. Die Temperatur dürfte ziemlich ungleich verteilt sein, weil das ist auch ein Gegensatz zur Erde, dass sich einige von diesen 7 Planeten oder möglicherweise sogar alle gebunden um ihren Stern rotieren. Sprich, dass sie dem immer dieselbe Seite zeigen. The Dark Side of the Moon. Das heißt, es wäre dann auf einer Seite immer Tag, auf der anderen Seite immer Nacht. Und entsprechend auch die Temperatur, extreme Unterschiede zwischen den beiden Seiten. Aber man vermutet, also theoretisch lebensfreundliche Oberflächentemperaturen zwischen 0 und 100 Grad Celsius.
Zweite Skizze. Die Konflikte des Films entfalten sich entlang von Handlungssträngen, die ihren jeweils eigenen Bahnen um ein gemeinsames Zentrum folgen, welches das Schwarze Loch ist. Dies lässt sich bereits in den ersten Momenten des Films ablesen, denn die erste Einstellung zeigt ein sandiges Bücherregal. Es wird zu einer alten Frau übergeblendet, die erzählt, dass ihr Vater, wie jeder andere, damals Landwirt gewesen sei. Noch während sie aus dem Off weiterspricht, wird ein Maisfeld gezeigt, das jenes damals repräsentiert. Als sie schließlich sagt, er habe aber nicht als Landwirt begonnen, werden wir Zeuge eines Flugzeugabsturzes, welcher sich in der nächsten Szene als Albtraum eines Mannes erweist, der soeben in seinem Bett aufgewacht ist. Seine Tochter ist aufgrund seiner Schreie herbeigekommen. Zuerst konstatiert sie, sie habe gedacht, er sei ihr Geist gewesen. Danach fragt sie, ob er vom Unfall geträumt habe, worauf der Mann gereizt reagiert. 5 Einstellungen aus 5 verschiedenen Szenen, die um ein gemeinsames Zentrum kreisen, dessen Anziehungskraft sie zusammenhält. Dieses Zentrum ist es, welches der nachfolgende Film erforschen und das heißt erzählen wird. Die Handlungsstränge sind von Anfang an so gelegt, dass sie zuletzt in das Schwarze Loch münden.
Das war eine weitere philosophische Skizze zum Film Interstellar. Bei Super Science Me geht es heute um Exoplaneten. In Science-Fiction-Szenarien ist quasi jeder Exoplanet ein Volltreffer. Ständig begegnen wir dort fantastischen Lebenswelten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems. Verglichen damit ist es recht ernüchternd, dass aktuell tausende Exoplaneten gefunden werden, ohne dass ein solcher First Contact stattgefunden hätte. Man kann das aber auch ganz anders und viel optimistischer sehen.
Trotzdem ist es voll aufregend. Also das ist so eine uralte Frage der Menschheit, ob es anderes Leben gibt außerhalb von unserer Erde. Und jahrhundertelang hat man eigentlich nur drüber philosophieren können oder fantasieren. Und jetzt kann man es halt wirklich wissenschaftlich rausfinden. Ich meine, wenn wir jetzt so in den nächsten paar Jahren Leben finden, da wäre auch total viel Glück im Spiel. Aber es scheint jetzt so rein vom wissenschaftlichen Fortschritt, was da ständig passiert. Also, dass es in den nächsten 100 Jahren passiert, scheint jetzt, also es sind wahrscheinlich am Anfang nur irgendwelche voll unspektakulären Einzeller, ja. Aber trotzdem, also dass wir jetzt so in der Zeit leben, wo das potenziell jetzt jederzeit sein kann, dass das präsentiert wird, so eine Frage, wo sich Generationen von Menschen ja so viel dazu überlegt haben. Und jetzt könnte das jeden Moment passieren und es ist sehr wahrscheinlich, dass es in den nächsten 100 Jahren passiert, eine wissenschaftliche Antwort zu finden. Also sofern es halt extraterrestrisches Leben gibt, was aber sehr wahrscheinlich ist.
Just a concept, you are just a dream. Obsessed with you von X-Ray Specs. Polystyrene, die diesen Song Ende der 1970er Jahre schrieb und sang, tat dies in Hinsicht einer Kapitalismuskritik. Diese Ausgabe von Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion, dreht sich um eine andere Obsession, nämlich um die sehnsüchtigen Blicke in die Weiten des Weltalls. Es geht heute um Exoplaneten. Und wir hören gleich mehr über die exoplanetarischen Auswanderungsversuche, die der Film Interstellar porträtiert.
Dritte Skizze: Zeitdilatation und Zwillingsparadoxon. Die Zeitdilatation bezeichnet ein aus der Relativitätstheorie abzuleitendes Phänomen, das in einem beobachteten System und einem beobachtenden System die Zeit verschieden schnell verläuft, je nachdem, wie schnell das beobachtete System sich relativ zum Beobachter bewegt. Oder in einem anderen Szenario, wie sehr das beobachtete System von einem Gravitationsfeld beeinflusst wird. Die Science Fiction hat diese Phänomene so ausgeschlachtet, dass ich mich fast wetten trauen würde, dass jeder Star Trek-Ableger seine eigene Version des Problems entworfen hat. Berühmt unter den Illustrationen der Zeitdilatation ist das sogenannte Zwillingsparadoxon, welches davon erzählt, wie ein Raumfahrer mit Lichtgeschwindigkeit durchs All fliegt und nach seiner Heimkehr den eigenen Zwillingsbruder als greisen Mann vorfindet. In Interstellar kommt Cooper einem schwarzen Loch zu nahe. Das ist eine andere Rechnung, aber das Ergebnis ist so gleich, dass der Vater für seine Tochter beide Rechnungen in derselben Erklärung zusammenzieht. Ihre Zeiten gehen verschieden schnell, wenn er mit Lichtgeschwindigkeit reise oder einem schwarzen Loch zu nahe käme. Die Tochter ist entsetzt, als sie dies hört. Wo wir in Stephen Hawkings Universum in der Nussschale Zwillinge sehen, inszeniert Interstellar Vater und Tochter. Das ist eine Verschiebung des Problems, nicht des physikalischen, aber des dramaturgischen, also keine andere Rechnung, aber ein anderes Drama. Das eine ist das Verhältnis zweier Brüder, Das andere ist das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, welches andere Formen von Verantwortung und Schuld impliziert. Das Zwillingsparadoxon, dramatisch gesehen, thematisiert die Entwurzelung eines Menschen. Was es uns unheimlich macht, ist, dass das Heimelige, das der Reisende zurücklässt und damit der Vergänglichkeit anheimgibt, sich in seinem alternden Bruder spiegelt. Bei Vater und Tochter geht es nicht um den Lebenswandel zweier Menschen derselben Herkunft, sondern um das Verhältnis zwischen einer Figur und ihrer Herkunft selbst oder auch zwischen Schöpfer und Geschaffenem. Was also, wenn der Vater sein Kind entwurzelt, der Vergänglichkeit anheimgibt, indem er zu einer Odyssee aufbricht? Hier geht es nicht nur um eine Doppelung wie im Zwillingsparadoxon, sondern hier wird die Generationenfolge zum Problem. Aber auch dies hat Interstellar nicht als erstes gefunden. Wundervoll entwickelt finden wir dies in einem Kurzfilm von Michael Radford. Er heißt Addicted to the Stars und ist Teil einer Kurzfilmsammlung mit dem Titel 10 Minutes Older. Dort trifft der zurückgekehrte Raumfahrer auf seinen greisen Sohn. Der Vater bittet bei dieser Gelegenheit seinen Sohn um Vergebung. In Interstellar treffen wir auf eine greise Tochter, die ihrem heimkehrenden Vater begegnet. Dieser bittet nicht um Vergebung, sondern sie sagt, "I knew you would come back, because my dad promised me." Denn als sich der Traum vom Fliegen für den verhinderten Piloten doch noch erfüllt hat, hatte der Vater seiner Tochter erklärt, "I can't be your ghost right now, I need to exist. I love you forever and I'm coming back." Das schwarze Loch, das die erzählten Räume von Interstellar zusammenhält, ist damit mit einem Versprechen verwirkt.
Arieka, Bellibran, Coruscant, Dosadi, Erna, Fortuna, Geffen, Hydros, Isms, Chunk, Capex, LV 426, Melancholia, New Amazonia, Omicron Psi 8, Perdide, Regis 3, Shora, Terminus, Unicron, Vishnu. Die Science Fiction kennt Eisplaneten, Lavaplaneten, Ozeanplaneten und Wüstenplaneten. Kurzer Eindruck aus John Coltranes Album Interstellar Space. Der Film Interstellar ist also weder die einzige noch unsere liebste exoplanetarische Fiktion. Auch wenn er in hollywoodeske Spekulationen abdriftet, ist der Film aber vor allem wegen seiner physikalischen Grundlage interessant. Der Starphysiker Kip Thorne war maßgeblich an seiner Entstehung beteiligt und schrieb später das Buch The Science of Interstellar, wo er nicht nur die Wissenschaft erklärt, die hinter dem Film steht, sondern auch betont, die Visualisierung, die ihm die Hollywood-Maschine zur Verfügung gestellt habe, habe auch rückwirkend Einfluss auf seine Theorie gehabt und neue Erkenntnisse gebracht. Was er dieser Ausgabe von Super Science Me gebracht hat, die sich um Exoplaneten dreht, ist auf jeden Fall der schöne und hochinteressante Text des Philosophen Lukas Schmutzer.
Vierte Skizze, der Sprechakt des Versprechens. Das Versprechen eines Vaters an seine Tochter, von seinen Reisen zu ihr zurückzukehren, ist die zentrale Stütze einer Parabel, die von der festen Positionierung des Vaters in einer familiären Konstellation erzählt. Die Rolle des Vaters wird zur Möglichkeitsbedingung der gesamten narrativen Konstruktion. Die Verhältnisse zwischen den Generationen werden durch die Schwerkraft zugleich auf die Probe gestellt und gelöst, aber als solche nicht problematisiert. Die Beziehung zwischen Vater und Tochter ist im Versprechen festgeschrieben. Deshalb braucht der Vater bei Nolan, anders als der Vater bei Radford, nicht von Vergebung sprechen. Im Grunde war er nie weg. Ein höheres Gesetz enthebt ihn jeglicher Schuld. Der Film inszeniert die Rettung der Menschheit, indem einen Vater in einem Kinderzimmer die Fäden ziehen lässt. In diesem Sinne kann auf die Begriffe Reterritorialisierung und Deterritorialisierung verwiesen werden. Sie sind von Gilles Deleuze und Félix Guattari. Insofern mit ihnen jene Bewegungen bezeichnet werden, die in Bezug auf bzw. fort von jenen Familienkonstellationen geschehen, die in der Psychoanalyse mit dem Ödipus-Mythos beschrieben werden. Denn im Ödipus-Mythos bleibt alles in der Familie. Selbst dort, wo die handelnde Figur meint, ihr zu entkommen, wird sie auf diese zurückverwiesen. Hier arbeitet in Interstellar die Ideologie, nicht in gewissen Stereotypen oder in vermeintlich schwachen Frauenfiguren. Es ist der Kern der Erzählung, die Kraft, die sie im Innersten zusammenhält. Fünftens, Projektion. Kommen wir zu der Projektion, die unsere vorläufige Studie zu Interstellar abschließen soll. Die vier Skizzen erläuterten folgende Sachverhalte. Erstens, das schwarze Loch Gargantua funktioniere als Deus ex machina. Zweitens, die Wege der Erzählung münden allesamt in dieses schwarze Loch. Drittens, die durch das schwarze Loch erfolgende Zeitdilatation stelle das Verhältnis, das zwischen den Generationen besteht, auf die Probe. Viertens, dieses Verhältnis wird durch das Versprechen eines Vaters an seine Tochter konstruiert, stabilisiert und mit Hilfe des schwarzen Loches vollzogen. Gilles Deleuze schreibt in der Einleitung zu Differenz und Wiederholung, eines seiner frühen und für sein Denken prägendes Werk: Ein philosophisches Buch muss einesteils eine ganz besondere Sorte von Kriminalroman sein, anderenteils eine Art Science Fiction. Interstellar berührt unseren philosophischen Nerv, indem er einen Tesserakt entwirft. Das ist eine Art vierdimensionaler Würfel, also einen Ort, der zugleich schwarzes Loch ist und Kinderzimmer. Und um diesen Ort, an dem sich so viele Szenen wiederholen, um diesen Ort herum entfaltet der Film seine komplexe Handlung. Darin ist er durchaus vergleichbar mit großen Erzählungen von Edgar Allan Poe. Motive aus Erzählungen wie Sturz in den Malström, Die Flaschenpost oder Eine Geschichte aus den Ragged Mountains finden sich auch in Interstellar. Darüber hinaus ist es aber Poes Methode der Komposition, die auch in Interstellar arbeitet. Diese Methode, die Texte nach einem mathematischen Kalkül auf eine berechnende Wirkung hin konstruiert, erinnert uns daran, wie ähnlich Horror, Science Fiction und Detektivgeschichten funktionieren. Aber ein essentieller Unterschied bleibt zwischen Interstellar und seinen Vorbildern bei Poe. Poes Geschichten sind um einen Skandal, also um ein Ärgernis oder eine verhängnisvolle Verführung gebaut. Dieser Skandal bildet den Kern der Erzählung, welcher vom Text kunstvoll bzw. mathematisch entfaltet wird. In Interstellar hingegen finden wir an der Stelle, an der bei Poe der Skandal arbeitet, ein Versprechen, durch welches die sich sedimentiert habenden Verhältnisse stabilisiert werden. Mit einer bisher ungesehenen Klarheit zeigt Interstellar ein narratives Potenzial, welches die Science Fiction beherbergt und welches der Film selbst nicht ausschöpft, weil er ideologisch Hollywood verhaftet ist. Es bleibt zukünftigen Erzählern vorbehalten, die genealogischen Verworrenheiten und die ödipalen Skandale, welche Sternenreisen ermöglichen, zu erkunden.
Interstellar lässt uns mit gerunzelter Stirn zurück, weil wir die Augenbrauen hochgezogen haben, in Verwunderung, vielleicht auch Begeisterung und weil der Film durchaus zum Nachdenken anregen kann. Einige der Stirnfalten sind aber auch kritisch zu deuten. Der Film Interstellar erzählt spektakulärst die Flucht der Menschheit von einer durch menschengemachten Klimawandel zerstörten Erde. Die Menschheit findet in einem anderen Sonnensystem eine neue Heimat. Ich habe Helga Kromm-Kolb, Klimaforscherin und Biologin an der Wiener Universität für Bodenkultur, nach ihrer Meinung zu solchen ökologischen Eskapismus-Fiktionen befragt.
Was hinter diesen Fiktionen mitschwingt, ist eine ungeheure Technikgläubigkeit und eigentlich ein Mangel an Lernfähigkeit aus der Vergangenheit. Und selbst wenn es uns gelänge, jetzt als Menschheit, die Frage ist, wie viele, wir sind 7,5 Milliarden, nicht, wollen wir die alle auf einen anderen Planeten transferieren, selbst wenn der ähnlich günstige Bedingungen für den Menschen hätte wie unsere, würden wir ihn in relativ kurzer Zeit zerstören. Das heißt, diese Vorstellung, woanders geht's dann besser, ohne dass wir an unserem Verhalten was ändern und an unserer Einstellung was ändern, halte ich für eine absolute Illusion, ganz unabhängig davon, ob es technologisch geht oder nicht oder organisatorisch geht.
Das Problem sieht Helga Kromkorb dabei in Verbindung mit einem bestimmten Verständnis von Wissenschaft.
Die Naturwissenschaft hat ihre großen Erfolge erzielt dadurch, dass sich die Leute immer stärker spezialisiert haben. Wenn man die alten Philosophen bei den Griechen, aber auch die alten Naturwissenschaftler anschaut, das waren nicht nur Mathematiker oder nur Physiker oder nur Chemiker oder nur Biologen. Die haben ein Gesamtwissen gehabt. Das war gemessen an dem, was wir heute wissen, natürlich nicht sehr tiefgehend, aber sie haben ein Verständnis noch für ein breites Spektrum von Themen gehabt. Und die Fortschritte sind erzielt worden dadurch, dass sich die Leute immer mehr spezialisiert haben. Und die Konsequenz ist, dass wir jetzt eine in Disziplinen aufgehackte Ausbildung, Forschung und so weiter haben und das Ganze aus dem Blick verloren haben. Und das wieder zusammenzuführen ist offensichtlich sehr, sehr schwierig.
In der Wissenschaft den Blick für das Ganze zu verlieren, wirke sich direkt auf unser Verhältnis mit der Umwelt aus.
Nur mehr Leute habt, die an Details arbeiten und das Gesamte nicht mehr gesehen wird, dann kommen wir in die Situation, in der wir jetzt sind, dass wir unseren Planeten rücksichtslos ausbeuten, so dass er gar keine Chance hat. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, ist es auch, dass der Planet keine Chance hat, uns als Menschen weiter zu bedienen. Wir verlangen zu viel von ihm. Die Folge wird nicht sein, dass wir den Planeten verlassen, sondern im Sinne von, wir suchen uns einen besseren, sondern der Planet wird uns abschütteln. Das heißt, wir werden wahrscheinlich stark dezimiert werden in unserer Anzahl. Und die geringe Anzahl wird dann wieder eine Weile mit den Ressourcen auskommen. Und wenn sie denselben Weg einschlägt, den wir jetzt eingeschlagen haben, werden wir wieder in dieselbe Situation kommen. Der Planet wird sich dabei verändern. Also es ist nicht so, dass er mit der Zerstörung reicher wird, sondern er wird mit der Zerstörung ärmer.
In Zusammenhang mit dem Klimawandel ruft die Biologin zu eigenem Engagement auf, will aber die Schuld und Verantwortung nicht beim einzelnen Menschen suchen.
Ich glaube nicht, dass es die Verantwortung der oder des Einzelnen ist, den Planeten sozusagen durch die unmittelbare Lebensweise zu retten. Das wird nicht gehen. Wir müssen die Strukturen aufbrechen und wir müssen andere Wertmaßstäbe anlegen. Aber das zu bewirken, wird nicht ohne Kampf gehen, weil logischerweise die Struktur, wenn man will, das Imperium wehrt sich ganz, ganz selbstverständlich. Aber es sind eben wirklich diese Strukturen, es sind gar nicht so sehr die Menschen, die in diesen Strukturen sind, weil man sehr oft sieht, dass die Menschen, die an irgendeiner Schaltstelle sitzen, persönlich durchaus volles Verständnis haben, zum Teil auch extrem nachhaltig persönlich leben. Aber in ihrer Position agieren sie für die Struktur und nicht nach ihrem Gewissen.
Strukturen verändern sich nicht von selbst. Helga Kromkorb sieht die Wissenschaft dabei besonders in der Pflicht. Sie sprach darüber ihre Enttäuschung aus, wie wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim March for Science im April in Wien auf die Straße gingen.
Das ist ja noch lange keine Kampfmaßnahme, das ist noch nichts, wo man sagt, da hat man irgendwas riskiert. Das war eine völlig friedliche Angelegenheit und war auch nicht zu erwarten, dass irgendwas anderes ist. Es gibt auch keine große Gegnerschaft und so. Also warum waren dort nicht sämtliche Rektoren im Talar vorne weg in dem Zug? Hätte ein völlig anderes Bild ergeben, wenn wir schon Talare haben. Also, mir bereitet es kein Vergnügen, auf der Straße zu marschieren. Aber ich halte es für meine Pflicht und für eine Notwendigkeit, wenn wir eine Veränderung auf dieser Welt haben wollen. Man muss aus der eigenen Komfortzone heraus. Und die Universität bietet eine ungeheure Komfortzone. Man kann sich unheimlich gut hinter wissenschaftlicher Arbeit verschanzen. Aber wenn man ein bisschen selbstkritisch darüber nachdenkt, welchen Beitrag leistet meine Wissenschaft, um die Probleme zu lösen, die wir auf der Welt derzeit haben. Und die sind ernst, die sind wirklich bedrohlich für die Spezies, aber im Moment auch schon für viele einzelne Menschen. Also sterben Menschen an dem Zustand, den wir geschaffen haben. Dann kann ich mich nach meinem Verständnis nicht mehr nur auf den Elfenbeinturm zurückziehen und sagen, ich möchte aber unbedingt dieses Phänomen klären. Das kann ich schon, ich kann das Phänomen klären, aber das ist ein Teil meiner Aktivität, mein Beruf, und ich bin schließlich von der Bevölkerung bezahlt. Also es ist ja nicht so, sind ja die Österreicher und Österreicherinnen, die mich zahlen, dann habe ich ihnen gegenüber auch eine Verpflichtung.
Allerdings, so Helge Krumm-Kolb, seien auch hier nicht allein die einzelnen Personen in die Verantwortung zu ziehen, sondern die Strukturen müssten hinterfragt werden.
Es geht auch um die Universitäten. Was tun die Universitäten, um sicherzustellen, dass zumindest ein gewisser Anteil der Forschung, die sie betreiben, die sie stützen, die sie finanzieren, dazu beiträgt, dass die Probleme gelöst werden? Das ist unpopulär, das klingt immer so nach staatlicher Vorgabe. Ich glaube, es muss gar nicht der Staat sein, wenn die Universitäten die Verantwortung wahrnehmen. Wir betrachten uns immer wieder als Eliten der Gesellschaft. Die Eliten haben auch Verantwortung für die Gesellschaft. Und da glaube ich nicht, dass die Verantwortung darin beruht, dass wir die Exosphäre analysieren und schauen, wie kommen wir dorthin. Sondern wenn schon, mit welchem Bild von uns und mit welchem Bild von dem, was wir dort antreffen, kommen wir irgendwo hin.
Die Klimaforscherin kritisiert in diesem Zusammenhang das Selbstbild des Menschen als Herrscher über die Natur.
Dieses Bild, das wieder sehr stark auch religiös geprägt ist, also sozusagen der Mensch, die Krönung der Schöpfung und macht euch die Erde untertan, so missverstanden das auch ist, aber dieser Gedanke hat sich irgendwo festgesetzt, das halte ich für sehr problematisch, weil wir es ja auch dieses Denken von Europa aus in die ganze Welt verbreiten. Es ist ja nicht überall so. Also Buddhismus schaut ganz anders aus, Hinduismus schaut ganz anders aus, die Naturreligionen schauen ganz anders aus. Aber wir stülpen sozusagen unser Verständnis über alles drüber, so wie die Amerikaner viel von ihrer Wirtschaft und ihrem Wirtschaftsdenken über alles drüber gestülpt haben, nicht gerade zum Wohle der Menschen.
Wissensdurst und Entdeckertum stünden dabei mit einem demütigeren und rücksichtsvollen Forschergeist überhaupt nicht in Widerspruch.
Also entdecken und verstehen wollen finde ich in Ordnung und das ist ein Teil der Wissenschaft und das ist auch das, was viele Kollegen und Kolleginnen treibt und auch mich natürlich treibt. Ich möchte etwas verstehen, etwas erkennen, aber eben nicht gleich mit dem Anspruch, um es mir dann zunutze zu machen, sondern eben wirklich so demütig gegenüber dem, was man beforscht, wobei das Be schon so problematisch ist dabei, nicht? Also, dass man ist der Lernende. Und das, an dem man lernt, das ist sozusagen der Lehrmeister. Und wir haben aber nicht dieses Verhältnis. Es ist nicht die Demut vor dem, was ich da erkenne, sondern es ist eher, Entreißen der Geheimnisse wird ja auch oft verwendet, hat der Natur ihre Geheimnisse entreißen. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
Diese Fragen sind auch für die Beforschung der Exosphäre bedeutend. Und diese wiederum wirkt sich auf unser Verständnis unserer irdischen Umwelt zurück. Wie Helga Krumm-Kolb formulierte, es ist entscheidend, mit welchem Bild wir in die Weiten des Alls blicken.
Angenommen, wir kommen auf einen anderen Planeten und dort sind schon Lebewesen. Die werden nicht Menschen sein, aber Lebewesen. Was sind das dann? Sind das Wesen, die wir ausrotten müssen, damit wir die Ressourcen nutzen können? Oder sind das unsere Gastgeber? Mit welchem Bild kommen wir wohin? Und das ist ganz, ganz entscheidend dafür, wie leben wir hier. Wir sind ja auch nur Gäste auf dieser Erde. Und da gibt es viele Lebewesen, die waren viel früher da als wir. Es werden noch viel länger da sein als wir.
Smell of bitter almonds. tell us a toba with this companion. And I bet you gave him coffee in your own ground. Now you lonely and only lonely little company. Keep your recipes, buzz your rats to me. And this best of peace with coffee in your own ground.
Bush, Coffee, Homeground. Bei Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0 ging es heute um das Thema Exoplaneten. Das Schlusswort der Sendung hat die Physikerin Tanja Draxler.
Was ist, wenn wir Leben finden? Ich glaube, dass es wirklich sehr viel zu tun haben wird mit dem dann derzeit aktuellen politischen Gefüge oder halt auch gesellschaftlichen Gefüge auf der Erde. Das ist ja auch interessant, eigentlich auf wie wenig sich die Weltgemeinschaft einigen kann. Das wird auch so deutlich zum Beispiel bei Genome Editing, wo man schon die Werkzeuge in der Hand hat, bestimmte Eigenschaften rauszuselektieren, andere zu verstärken etc. Aber wir können uns ja als Weltgemeinschaft auf so vieles nicht einigen. Wie sollen wir uns jetzt darauf einigen, wie der neue Mensch sein sollte? Also, und ich glaube, bei außerirdischem Leben wäre es ähnlich.
Bye.
Das war nochmal X-Ray Specs und das war Super Science Me auf Radio Orange 94.0. In der nächsten Ausgabe am 12. Dezember beschäftigt sich die Super Scientific Community und Super Non-Scientific Community mit dem Thema Lachen. Wir fragen uns, was im Körper vorgeht, wenn er lacht, welche Erkenntnisse die aktuelle Gelotologie bereit hat, die Wissenschaft der Auswirkungen des Lachens und wir hören ein Lachsammelsurium von einschneidenden Lachern aus der Kulturgeschichte und Philosophie. Einige Super Science Me Fans haben uns schon ihre Lacher zukommen lassen. Wenn ihr das auch tun wollt, könnt ihr uns gerne Audioaufnahmen unter superscienceme@o94.at schicken. Julia Grillmeier sagt bis bald bei Super Science Me.